Moin, Lena.
Nie mehr, zweite Liga. Was war das? Was war das für ein Wochenende? Wirklich kann ich mehr. Ich bin so platt, Alter. Ich kann es nicht beschreiben. Oh mein Gott. Wie war es bei dir? Wir haben noch gar nicht gesprochen, seit dieser Sonntag rum ist.
Ja, ich glaube, wir waren einfach zu tot. Leute, das hier wird auch die unstrukturierteste, komischste Folge, die wir jemals hochgeladen haben,
Ich bin
weil.
noch nie so unvorbereitet in der Episode gegangen.
Ja, wir haben gar nichts und für alle, die uns hören wegen so anderem Fußball, heute wird es nur um Werder und HSV gehen. So, wir werden uns einfach nur freuen über den Ausgang dieses Spieltages und wer das nicht hören will, der kann gleich abschalten.
Ich glaube, das einzig Strukturierte, was wir heute hinkriegen, ist höchstens noch ein Ausblick auf die zwei Relegationsspiele am Ende. Aber wenn ihr was anderes hören wollt, wir wissen, was passiert ist. Stuttgart, keine Ahnung, was weiß ich, alles. Diese ganzen wilden Dinge am Wochenende, nächste Woche.
Ja, da kümmern wir uns nächste Woche drum. Jetzt ist alles erstmal egal.
Wie hast du das Spiel gesehen?
Oh, wir fangen mit uns an. Okay, ja, deins wird wahrscheinlich etwas länger dauern, aber bei uns, ich habe HSV geguckt mit Vater auf der Couch, weil Rostock war alles ausverkauft und ich bin ehrlich, ich hatte Angst hinzufahren vor
Oh,
Stadion mit
fühle ich.
anderen, weil es ist auch zu richtig Krawallen gekommen und ich weiß nicht, ob du die Fernsehbilder gesehen hast, aber die Rostocker haben auch zwischen ihrem Block und dem Gästeblock haben die da das Stadion in Brand
Ja, das
gesteckt.
habe ich
Die
gesehen.
Sitzreihen haben richtig gebrannt, also ganz asozial und richtig viele HSV-Fans haben auch gesagt, dass sie auch die Jacke zumachen mussten um Stadion rum und in der Stadt, weil sie gar nicht gut empfangen worden sind. Und
Aber wer setzt denn sein eigenes Stadion in Brand?
ey, ich habe gar keine Ahnung. Ich will gar nicht sagen, dass unsere Jungs nichts gemacht haben. Bei uns gab es auch Pyro und Co. Aber die Rostocker Fans sind eine andere Hausnummer. Und das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Deshalb, ich bin nicht hingefahren. Ich habe zu Hause geguckt. Und es war nicht mehr entspannt. Es war gar nicht entspannt. Ich habe gefühlt noch nie so unentspannt etwas geguckt, außer jetzt die Relegationsspiele, die es schon gab. Und du musst dir vorstellen, am Anfang des Spiels saß ich so noch relativ entspannt hinten auf der Couch, man lehnt sich so zurück, man wartet erstmal ab und so im Laufe des Spiels bin ich immer weiter nach vorne gerückt, bis ich dann so am Couchende quasi direkt vor dem Fernseher saß für die letzten
Immer
Minuten.
so.
Ja, genau, und ich bin so richtig gewandert und keine Ahnung, ich bin einfach fertig. Ich bin fertig mit den Nerven.
Wie fühlt sich das an? Platz 3.
Fühlt sich gut an, war das Ziel. Und ich hatte vorher schon immer gepredigt, wir dürfen nicht auf die anderen schauen, weil was bringt es? So, das ist ja
Aber
nicht.
sei ehrlich, hast du auf die Ergebnisse geschaut während des Spiels?
Ja, aber das war ja schon relativ schnell klar, dass uns das nichts bringt. Darmstadt hat irgendwie schon 2-0 oder 3-0 geführt gehabt, relativ früh. Und bei euch war mir eigentlich klar, dass ihr gewinnt. Besonders nach dem 1-0 dachte ich, das lassen die sich eh nicht mehr nehmen. So, und
Oh, da
dann.
haben wir schon anderes gezeigt diese Saison.
Schon, aber ich glaube, dass ihr heim und bei so einem wichtigen Spiel nicht patzt. Jedenfalls, also auf Schützenhilfe konnten wir relativ früh nicht mehr hoffen. Und das wissen die Spieler ja auch. Das sickert ja instant durch. Das ganze Stadion hat die Spielstände. Der Trainer bekommt sie ja sowieso on point mitgeteilt. Und dass wir dann noch so eine Mentalitätsleistung abgerufen haben. Ey, Props HSV, das war richtig stark.
Bin ehrlich, kann zu dem Spiel gar nichts sagen. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich kann auch tatsächlich zum Werder-Spiel kaum was sagen, aufgrund der Situation, wie ich das Spiel verfolgt habe. Aber dazu kommen wir gleich. Ich finde es einfach nur wild, dass du eine Tabelle jetzt am Ende dieser Saison stehen hast mit Schalke, Werder und dem HSV potenziell in der ersten Liga. Und das ist einfach so ein Upgrade.
Ey, ich würde auch behaupten, dass bei den anstehenden Relegationsspielen ein Großteil der fußballdeutschen Fans für uns, für den HSV sind, weil es einfach eine Bereicherung wäre in diesem Moment im Vergleich zu der Hertha.
Ich kann dir sogar sagen, dass viele Werder-Fans auch tatsächlich für euch sind, weil es auch einfach ein kleiner Genuss ist, Davy Selke ein zweites Mal absteigen zu sehen.
Das denke ich mir auch. Und man möchte ja auch ganz nebenbei das Nordderby behalten.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja eigentlich nur fürs Nordderby kurz in der zweiten Liga, um euch jetzt mitzunehmen, damit wir das wieder erstklassig machen können.
Bin ich diesmal sogar dabei? Ist okay, dieser Claim. Könnt ihr ruhig
Ist
machen.
okay,
Ja,
ist okay.
ich hatte Lena nur gestern geschrieben, Leute, Glückwunsch, wir nehmen den etwas längeren Weg, aber hoffentlich sehen wir uns dann in der ersten wieder.
Ich hoffe wirklich, dass es nur der kleine Umweg ist und nicht irgendwie die falsche Ausfahrt am Ende wird.
Ich hoffe auch, du hast ja keine Ahnung. Aber erstmal noch nichts dazu. Ich kann ja ein bisschen was über Spiel erzählen, auch mal ein bisschen Inhalt
Mach
liefern
mal ein bisschen
dazu.
hier so Experten-Talk kurz, bevor
Okay.
ich hier gleich wieder rumgröle.
Wir haben jetzt den ernsten Modus und Lena Rostock hat sich so reingeworfen, als ob es um eine Meisterschaft geht. Wirklich,
Als
als
ob
ob.
die noch was holen können, ne?
Ja, oder als ob die gegen den Abstieg spielen. Die haben gespielt, als wären wir deren Erzfeind. So haben die Fans sich benommen, so haben die gespielt und die haben alles reingeworfen, haben ja auch in der 13. Minute direkt den Führungstreffer erzielt. Muss man sagen, die haben uns überrannt zu Beginn. Die ersten locker 20, 25 Minuten haben die alles nach vorne geworfen und ich war einfach nur froh, dass ich mich so ein bisschen zurücknehmen konnte und mir dachte, das halten die eh nicht über 90 Minuten durch. Und so
Aber das war
war's.
wahrscheinlich auch genau der Matchplan. Also, denen war klar, dass die auf individueller Ebene und was die Klasse angeht, damit nicht mithalten können, was ihr zu bieten habt in der Mannschaft. Und dann musst du halt so eine Taktik fahren, über Emotionen zu kommen und den Gegner halt so in den ersten Minuten zu überrollen, so gut du kannst. Ich glaube aber auch, dass Rostock-Fans und auch Rostock generell ein bisschen mehr reininterpretieren als das in das Duell mit euch, als ihr von HSV-Seite das tut, oder? Die sehen
Ja.
da doch schon fast so ein Derby drin.
Ja, denke ich mir halt auch. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht so ein Ost-West-Ding ist. Ich habe versucht, dafür Erklärungen zu finden, weil das war fast schon das härteste Spiel der Saison, nicht mal im
Härter als
Nordderby oder
Nordderby?
härter als um einiges. Du musst dir mal, also ich weiß nicht, ob die Zusammenfassung es gut widerspiegelt, aber härter als Nordderby, auch härter als gegen Pauli. So von uns aus, härter als das Hamburg-Duell. Die sind unglaublich stark da reingegangen und am Ende, also ich greife jetzt vor, wir arbeiten den Rest gleich auf, am Ende haben die sogar für die letzten paar Minuten ihren Torwart mit nach vorne geholt bei Standards. So, den,
Oha.
ja, und denen geht es doch um gar nichts mehr. Die haben die
Als wäre
Klasse
das ein K.O.-Spiel.
gehalten. Genau, und als wäre es ein K.O.-Spiel. Und ich habe im Nachhinein, wurde ich von ein paar Rostockern online attackiert, weil ich irgendwie mich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, wie ernst die da reingegangen sind, obwohl sie den Klassenerhalt ja schon geschafft haben. Und dann habe ich nur immer sowas zu hören bekommen wie, ja, wir wollten nicht, dass ihr bei uns aufsteigt. Und ich denke mir, ja, was interessiert euch das denn, ob wir bei euch aufsteigen? So, ihr könnt doch eh
Na,
nichts mehr
okay,
reißen.
so. Ja, aber so minimal verstehe ich, dass du keinen Bock hast, dass ein anderer Verein dein Stadion dann missbraucht für so ein Aufstiegsding, weißt du?
Ja, schon
Also ich glaube, der
verständlich.
einzige Fall, in dem das voll okay war, war in Nürnberg jetzt mit Schalke und der Meisterschaft,
Ja.
auch einfach nur durch die Nähe der beiden Vereine irgendwie als Fanfreundschaft. Aber ich glaube, sonst geht dir das schon hart gegen den Strich. Und ich glaube auch ganz ehrlich, jeder, der, wenn die Spiele terminiert sind, checkt, okay, wir haben Bayern am letzten Spieltag, gar keinen Bock. So, dann bist du echt froh, wenn die am vorletzten oder vorvorletzten schon Meister werden, damit die nicht bei dir da ihre kleine Bierdusche feiern und dann nach Hause gehen.
Natürlich, trotzdem. Also, das war so ein Einsatz, den bin ich nicht gewohnt bei so einem Spiel. Muss ich auch irgendwo loben, dass die da so hart reingegangen sind und so viel Einsatz gezeigt haben. Aber ich hatte vor dem Spiel mitbekommen, dass Rostock irgendwie 10 Spieler verabschiedet hat, weil die jetzt zum Saisonwechsel irgendwie einen anderen Verein haben. Und das sind Spieler, die spielen nicht mal mehr für den Verein in der nächsten Saison. Und es geht halt für die per se um gar nichts mehr. Und man will sich ja auch keine Verletzungen zusehen, etc. Und das bin ich nicht gewohnt. Dass man dann so hart spielt, ja, irgendwo auch ein Lob, muss man sagen.
Ja, finde ich auch krass. Aber gab es viele Karten? Ich habe es noch nicht mitbekommen
Ja,
in dem Spiel.
es gab einige Karten, obwohl man sagen muss, also uns hat ja Felix Brüch gepfiffen, auch richtige Entscheidung, so einen erfahrenen Schiri daran zu lassen.
Ja, ey, da können wir gleich
So.
noch kurz drüber reden.
Genau.
Schiri-Ansetzung.
Ja, also er hat das richtig gut gemacht, aber von Rostocker Seite gab es Kritik. Ich würde sagen, semi-berechtigt. Er hat halt sehr viel laufen lassen auf beiden Seiten. Es gab so Situationen, wo ich mir gedacht hätte, da hätte fast jeder andere Schiri gelb gegeben. Aber das gab es bei uns und das gab es auch bei Rostock. Weswegen ich nicht unzufrieden bin mit dem, wie er gepfiffen hat. Er hat auch
Okay.
beispielsweise einige kritische Situationen sich nicht angeguckt, direkt weiterspielen lassen, haben sich aber alle als richtig entpuppt im Nachhinein. So.
Aber im Zweifel finde ich weiterspielen lassen auch immer besser als schon pfeifen, wenn du das so abwägst, was halt der Outcome ist. Weil weiterlaufen lassen heißt ja, du kannst nochmal zu der Szene zurückgehen in dem Fall. Aber wenn du was abpfeifst, dann ist es abgepfiffen, auch wenn es ein Vorteil war am Ende vielleicht.
Genau, also ich war sehr zufrieden mit Felix Brüch als Schiedsrichter. Ich fand, er hat das echt gut gemacht. Und gab zwar viele Karten, aber jetzt nichts Dramatisches. Jatta hat seine vierte gelbe, glaube ich, kassiert, weswegen er auch runtergenommen wurde am Ende. Kann jetzt halt blöd sein, wenn er sich im Hinspiel gegen Hertha die fünfte fängt. So, weil
das ist halt sowas, das kalkulierst du nicht, ne? Du denkst so, ja, letzter Spieltag, jemand steht mit vier Gelben, wir kommen da alle durch, so gar kein Ding. Aber dann kommen einfach noch zwei Relegationsspiele auf dich zu.
Ja, genau, wir liefern diesem Podcast halt noch ein bisschen mehr Content so in die Sommerpause hinein.
Ehrlich, also eigentlich haben die das nur für uns gemacht, damit wir noch eine Woche länger so tun können, als wäre noch keine Sommerpause.
Ich sag dir, warum die das gemacht haben, weil wir Fans leiden müssen. Ich weiß nicht, was mit diesem Verein falsch ist, aber er muss uns immer wieder leiden lassen und wir können nie etwas souverän machen. Es geht
aber ihr
einfach
seid auch
nicht.
Echt leidensfähig.
Ja, wir sind auch echt leidensfähig.
Über die Jahre gelernt.
Ja, aber hallo, und so ging es halt auch weiter. Wir sind 0-1 in die Halbzeit gegangen, wo dann auch schon so eine gedämpfte Stimmung war. Natürlich haben die meisten und ich allen voran weiterhin dran geglaubt und ich habe das Team angefeuert, aber es war halt echt befreiend, dass Robert Glatzel dann in der 50., also kurz nach Wiederanpfiff, den Ausgleich getroffen hat. War auch ein schönes Tor, kam eine Flanke rein und es war zwar ein Kopfball, aber ich glaube, es war mehr ein Gesichtball. Ich hab versucht, eine gute Einstellung zu finden online, habe ich leider nicht gefunden, weil für mich sieht es aus, als ob er den mit dem Gesicht so zu Boden gebracht hat und dass der dann ins Eck gesprungen ist. Auf jeden Fall schönes Tor und echt wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt. Weil Hansa hat halt, die haben zwar minimal nachgelassen, es wurde immer ausgeglichener, weil sie das krasse Tempo von Anfang nicht halten konnten. Trotzdem haben die nie aufgegeben. Die wollten uns das bis zum Schluss vermiesen und ich respektiere das. So im Nachhinein, wo wir gewonnen haben, habe ich schon Respekt dafür, sonst wäre ich sauer.
Glaube ich, ja. Aber die haben ja auch das zweite Tor dann auch erst in der zweiten Hälfte gemacht, oder? Habe ich das falsch mitbekommen?
Ja, genau, und zwar kurz vor Ende. Davor sind noch zwei von uns gefallen, nämlich in der 75. durch Bascho, durch unseren Kapitän Schonlau, auch ein Kopfballtor. Richtig schön. Und dann in der 85., wo wir dann dachten, okay, wir sind erlöst, das ist der Deckel, das ist das 3-1, hat Mikkel Kaufmann ein richtig tolles Traumtor gemacht. Der hat sich von links ganz alleine durchgedribbelt, hat gesehen, in der Mitte ist nichts frei und hat dann aus so einem spitzen Winkel den oben rechts ins Tor reingehauen mit einem richtigen Traumschuss. Und da habe ich auch schon so einen richtig großkotzigen Tweet rausgehauen und war mir sicher, dass es das jetzt war. Aber falsch gedacht, dieser Verein muss uns ja leiden lassen. Und in der 90+1 so bekommt Kiel eine Ecke und köpft den dann rein. Auch gutes Tor, muss man sagen. Da hat unsere Verteidigung nicht gut gestanden. Ich weiß nicht, ob die schon im Kopf bei der Siegesfeier waren. Aber dann die letzten 2 Minuten der Nachspielzeit, da habe ich schon wieder vorm Fernseher geklebt und dachte, ey, wenn es das jetzt ist, ne, dann RIP, dann einfach vorbei.
Ist eigentlich schon raus, ob ihr das zweite Relegationsspiel heimspielt? Ich glaube, der Aufstiegsaspirant kriegt immer das zweite als Heimspiel, oder?
Ja, ich meine, wir hätten das zweite als Heimspiel, ja.
Chillig. Dann geht's echt ab, glaube ich, wenn das was wird.
Oh, ich freue mich. Ich werde dann auf jeden Fall, wie du das ja gestern gemacht hast, ich werde vorm Stadion sitzen dann, weil wahrscheinlich gibt es keine
Tickets,
einzige Karte
keine
mehr.
Chance.
Nee.
Nee, es ist so unfassbar schwierig, Tickets zu bekommen, wenn Vereine erfolgreich werden auf einmal.
Auf einmal?
Ja, also wenn du die letzten 2 Erstligasaisons dir anguckst bei Werder, war es halt schon gegen Ende so, dass wirklich nur der harte Kern vertreten war. Und selbst das sind bei Werder ja immer noch genug, dass du das Stadion so halbwegs irgendwie gefüllt kriegst immer. Aber es waren ja auch Corona-Saisons und so. Und du siehst es ja auch auf Schalke. Also seit wieder Vollauslastung erlaubt ist, waren die jetzt vor allem ausverkauft in den großen Spielen gegen uns, gegen Pauli. Jetzt, wo der Saisonendspurt kommt, wo auch klar ist, da ist was drin gewesen so. Seit Gramotzes halt weg war.
Ja, das ist ja auch normal. War bei uns ja nicht anders. Es klingt despektierlich, egal wen ich nenne, aber gegen, ich sag jetzt einfach mal, kleinere Namen in der zweiten Liga, da waren wir auch oft nicht ausverkauft. So, und dann am Ende, wo es um was ging, wo wieder was drin war, dann sind sie natürlich ins Stadion gegangen.
Auch wenn du keinen Namen genannt hast, was hättest du gesagt? Was ist so dein Paradebeispiel für so einen kleinen Zweitligaverein?
Oh nein, das ist so asozial.
Ich glaube nämlich, du würdest dasselbe sagen wie ich und ich weiß gar nicht, warum das so konnotiert ist bei uns.
Was würdest du sagen?
Sag mal, was du sagen würdest. Ich
Nein,
habe eine Vermutung.
weil mein allererster Gedanke war, weil ich dagegen im Stadion war, war Regensburg und das tut mir
Oh,
voll
okay.
leid für
Gut,
die.
dann hätten wir nicht dasselbe gesagt. Weil mein Paradebeispiel für so eine Auswärtsfahrt in der zweiten Liga ist so Sandhausen.
Ja,
Ich weiß nicht
okay,
warum.
ja.
Sandhausen kann halt so gar nichts dafür, aber auch in den Medien werden die dann immer so oft genannt. Dann heißt es so bei Hertha in so Schlagzeilen im Moment, nächstes Jahr nicht mehr München, sondern Sandhausen oder so eine Shit.
Aber ich habe eine Theorie, warum das so ist. Weil so etwas wie Regensburg ist ja nur für mich so konnotiert, aber das klingt noch nach einer größeren Stadt, so
Ja.
Burg hintendran wie Hamburg oder keine Ahnung. Aber Sandhausen klingt halt wie so ein Dorf hinter
Das ist so ein bisschen
Stade.
Entenhausen.
Ja, genau, es klingt wie so irgendwas im Nirgendwo und das tut mir voll leid. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Sandhausen hat. Und die sind auch bestimmt voll korrekt, aber es klingt halt ultra klein.
Ja, ehrlich. Und der Verein kann halt einfach gar nichts dafür. So, es ist einfach richtig sad. Aber die sind einfach in dieses Paradebeispiel reingerutscht und seitdem werden sie immer genannt. Und sie haben sich auch in meinem Kopf so richtig so festgesetzt.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist es bei mir auch wieder da. Das kann ich nur bestätigen.
Zu wild. Aber über Regensburg können wir auch noch reden. Das war ja unser
Ja.
Gegner am letzten Spieltag.
Ja, können wir
Hast du noch
machen.
was hinzuzufügen zur HSV-Historie? Sonst kommen wir gegen Ende der Folge, würde ich sagen, nochmal auf die Relegation zu sprechen im Detail.
Ja, ich würde einfach gegen Ende nochmal den Kampfgeist dieses Teams loben wollen, weil einfach zu dem Halbzeitzeitpunkt alles gegen uns gesprochen hat. Wir haben zurückgelegen, Darmstadt hat geführt, ihr habt geführt. So, alles war eigentlich scheiße zu dem Zeitpunkt. Und dann in der zweiten Hälfte gegen ein immer noch mega fightendes Rostock drei Tore zu schießen, wieder drei verschiedene Torschützen. Ich habe keinen einzigen auf dem Platz gesehen, der nicht gekämpft hat. Sogar Alidu, als er eingewechselt wurde,
Oh,
hat gekämpft. Und ich kann
wenn
kein
sogar du
schlechtes
das
Wort über ihn
sagst.
verlieren. Ja, ich kann kein schlechtes Wort über den Jungen verlieren diesmal. Und ich hoffe einfach, dass sie mit dem bis auch in die Relegationsspiele gehen. Und ich bin stolz und das ist eigentlich auch der Finisher jetzt zu dem Spiel.
Aber wenn die nach so einer 1-0, nach einem 1-0-Rückstand aus der Halbzeitpause so wiederkommen, spricht das doch auch unnormal für Tim Walter, oder nicht?
Ja, natürlich. Sowieso, ich habe ultra Angst gehabt, dass sie das heute vergeigen. Nicht nur, weil das dann ein weiteres Jahr zweite Liga bedeutet
Du
hätte,
glaubst, sie hätten
sondern
ihn entlassen, ne?
ja, ich bin sogar der festen Meinung, er wäre dann geflogen. Und das wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen. Ich verstehe die Kritik, die momentan herrscht an einigen Vorstandsteilen bei uns, die leider auch mit ihm mit verknüpft sind. Trotzdem, unser Trainer macht so eine wichtige Arbeit und wir haben nun mal de facto die beste Zweitliga-Rückrunde und jetzt auch die beste Zweitligasaison, die wir je hatten. Und ich finde, zu dem Zeitpunkt sollte man den Trainer auf gar keinen Fall kündigen. Nur das sehen halt viele
Aber
anders.
wenn wir mal davon ausgehen, du hast recht und es war ehrlich intern so der Konsens, wenn das heute vergeigt wird, dann geht Tim Walter so, dann wird er entlassen. Was ist das für eine Voraussetzung, so jetzt nicht nur in die Relegationsspiele zu gehen, aber stell dir vor, die packen die Relegation, aber bevor klar war, dass man es in die Relegation schafft und vielleicht dann halt den Aufstieg, wurde seine Personalie schon diskutiert. Also ich weiß nicht, was das intern dann für ein Klima ist. Das ist so dieses Reaktionäre beim HSV, weißt du?
Ja, aber das ist bei uns immer so. Der HSV ist ein unglaublich schweres Pflaster für Trainer und ich würde mir wünschen, dass es nicht so wäre. Aber eigentlich steht deine Position seit dem ersten Tag auf Kipp.
Ich frage
So.
mich, wie Walter damit umgeht, so.
Ja, oder wie auch vergangene Trainer damit umgehen. Eigentlich kannst du damit nicht gesund umgehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass da im Verein einfach anders mit gehandhabt wird.
Ich finde es total schwierig, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Also ich kann es mir ja nur versuchen vorzustellen oder anmaßen, wie das sein muss. Aber an Walters Stelle fände ich super weird.
Ist es auch, ist es auch. Du wirst ständig kritisiert, eigentlich egal, was du machst und wie es läuft. Und ich hatte irgendwann mal mit jemandem diskutiert darüber und dann meinte ich einfach nur, ich glaube, wir könnten ganz souverän die Champions League gewinnen und irgendwelche Idioten würden trotzdem unseren Trainer herausfordern. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist bei uns, aber es gibt sie leider.
Ich habe auch das Gefühl, dass du es in der Mannschaft ein bisschen merkst. Wenn du Spieler beim HSV bist, weiß ich nicht, ob dir so sehr bewusst ist, dass du so sehr in der Verantwortung stehst, wie vielleicht bei einem anderen Verein, auch wenn das jetzt anmaßend klingt. Aber du hast ja immer im Hinterkopf so, ja, aber am Ende ist es der HSV. Und wenn die jemanden entlassen, dann den Trainer, bevor ich hier irgendwie ins schlechte Licht gerückt werde, weißt du? Also, dass man vielleicht der Mannschaft auch so ein bisschen die Verantwortung abnimmt, wenn man immer den Trainer in die Verantwortung stellt und auch die Personalie am meisten diskutiert. Natürlich kannst du keinen Kader entlassen, das geht nicht. Aber ich meine, wir haben bei Umbrüchen wie jetzt bei Schalke gesehen, dass du einfach wirklich eine komplett neue Mannschaft da hinstellen kannst, wenn diese Abstiegssaison so läuft, wie sie läuft und du halt den Wiederaufstieg schaffen willst. Und es hat ja funktioniert. Also du mu musst, glaube ich, auch so ein bisschen die Spieler in die Verantwortung nehmen. Ich habe das Gefühl beim HSV, dass der Mannschaft so ein bisschen diese Last der Verantwortung genommen wird und so auch ein bisschen das Potenzial, sich irgendwie eine ganze Saison über reinzuhängen, weißt du, diese Tiefen, die kommen ja immer wieder. Und traditionell ist es beim HSV ja so, wenn so ein Tief kommt, dann ist es meistens der Trainer, der fliegt und nicht irgendwie die Mannschaft, die in die Verantwortung genommen wird und angezählt wird oder so.
Oh, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, dass der Trainer zwar die Hauptrolle spielt, wenn man einen Verantwortlichen sucht. Trotzdem gab es bei uns jetzt in den letzten paar Zweitligasaisons sehr viele personelle Umbrüche. Eigentlich nach jeder Saison und auch währenddessen schon, dass sich das dann herauskristallisiert hat, wer gehen musste. Und ich würde nicht sagen, dass den Spielern so viel Verantwortung abgenommen wird. Weil wenn du halt nun mal ein Großstadtclub bist mit echt einer massiven Fangewalt im Hintergrund. Und du bist auch noch auf dem Kieker sämtlicher Medien und sämtlichen Journalismus in Deutschland. So, dann kommst du als Spieler nicht drumrum, egal wie sehr dein Trainer davor steht, in die Kritik zu geraten oder auch um deinen Job zu bangen. Und ich würde denken, dass die Spieler immer noch ein sehr schwieriges Verhältnis haben, dass das immer noch für die ganz ungewohnt und komisch sein muss, weil man eben bei uns ständig auf so einer Art Schleudersitz sich befindet. Aber ich glaube halt nicht, dass Tim Walter da so krass vorsteht.
Ja, aber zumindest gibt es ja keine Kontinuität im Verein. Also, wenn du als Spieler zum HSV gehst, dann kennst du ja die Strukturen. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer zum HSV geht und noch nie vom HSV gehört hat. So,
Nein,
weißt du?
das geht
Das ist
nicht.
einer dieser Vereine, da gehst du hin, weil es der HSV auch ist, irgendwo, zu einem Teil zumindest. Und dann weißt du ja, wie reaktionär die bei Trainerentscheidungen und Entlassungen auch sind. Und ich frage mich, wie du halt was Nachhaltiges aufbauen willst, wenn du, wie du auch gerade gesagt hast, jetzt schon wieder das Gefühl hattest, okay, hätten die das verkackt, wäre Walter geflogen. Und das finde ich so anmaßend, weil er in meinen Augen, bei dem, was ich beobachte, was ich von dir erzählt bekomme, was ich aus der HSV-Bubble mitbekomme, in dieser Zweitligasaison einen wirklich, wirklich guten Job gemacht hat mit dieser Truppe. Und ich fände es echt. Also dann wäre es mehr als fragwürdig, was für eine Vereinsphilosophie der HSV weiterhin an den Tag legen will, wenn sie ihn entlassen.
Herzlichen Glückwunsch, Lena. Du bist mitten in der Debatte der HSV-Fanbubble gelandet. So, und du bist auch voll in meinem Lager drin. Die sagen, Leute, wir müssen uns da langfristig etwas aufbauen. Es kann nicht sein, dass Saison für Saison, egal wie es läuft, die Trainer fliegen und wir
Aber
kaum jemanden haben.
langfristig und der HSV passen irgendwie nicht zusammen.
Ja, tut es nicht. Nur heißt ja nicht, dass nur weil es immer so war, dass man es nicht ändern kann. Es muss ja nicht immer so
True.
sein. Man kann was Neues starten und ich habe halt die Hoffnung, dass Tim Walter sich das mit der Leistung jetzt erkämpft im Verein. Es hat irgendwie was Revolutionäres und es ist traurig, dass der Verein das nicht von sich mit der Unterstützung im Hintergrund geschafft hat. Aber wenn ein Trainer das mit Leistung untermauern kann und irgendwie zeigen kann, dass diese Kontinuität wirklich gut tut, das wäre toll und das würde ich mir wünschen.
Aber hast du das Gefühl, dass er das nicht nur mit Leistung untermauert, sondern dass seine Anerkennung so in den Fanlagern und generell beim Verein auch irgendwo größer ist als Trainer, die vor ihm da waren? Weil ich kann das richtig schwer einschätzen, wie Tim Walter irgendwie, also was für einen Ruf er unter den Fans hat, im Verein. Ich weiß nicht.
Es ist schwierig. Im Verein, da kannst du kaum reinblicken und wir haben momentan
Natürlich, Mutmaßung.
ein paar Vorstandprobleme, deshalb will ich da gar nicht mehr so krass drauf eingehen. In den Fanlagern ist es halt auch kompliziert, weil viele Fans, gerade die Älteren, würde ich behaupten, haben halt noch ein ganz anderes Bild vom Hamburger Sportverein, als wir leider aktuell haben. So, und das musst du einfach ablegen können. Wir haben darüber schon stundenlang hier im Podcast philosophiert, aber du musst halt der aktuellen Situation ins Auge blicken können. Und viele können das nicht. Viele sagen, jeder Trainer, der es nicht auf Anhieb schafft, uns in die erste zu kicken und danach auch Europa League zu spielen, so, der ist es einfach nicht wert. Und diese Mentalität macht so vieles kaputt bei uns.
Anspruch und Realität klaffen einfach manchmal so krass auseinander. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, wenn du mit so einem Abstieg konfrontiert bist, dich dessen anzunehmen, dieser neuen Aufgabe, die vor dir steht, und dir auch klarzumachen, was ist jetzt unsere neue Realität als Verein. Und das, finde ich, haben sowohl Werder als auch Schalke bemerkenswert gut hinbekommen, hinten raus.
Ja, haben sie schon ganz gut gemacht.
Na, mehr kriegen wir von Marie heute nicht. Mehr Lob gibt's nicht. That's it.
Ja, gut, aber ich finde, damit können wir auch uns abschließen und nachher vielleicht noch mal auf die Relegationsspiele zurückkommen. Aber ich glaube, du hast sehr viel mehr Spannenderes zu erzählen.
Ich weiß gar nicht, ob so viel mehr Spannenderes, aber sehr viel mehr Ekstase würde ich behaupten und sehr viel weniger Info vom Spiel. Das liegt aber auch daran, wie ich das Spiel geschaut habe. Also, ich war in Bremen, ich hatte keine Tickets fürs Stadion, habe mich mit meinem Bruder dort getroffen, der in Nordrhein-Westfalen wohnt, und wir haben uns an den Osterdeich gesetzt, hatten ein Tablet dabei und haben versucht, per Sky Go vorm Stadion das Spiel zu gucken. Und war noch schon relativ früh in Bremen. Und die grün-weiße Reise, würde ich mal behaupten, ging eigentlich schon in Hamburg los. Das fand ich das Krasseste. Das habe ich noch nie gesehen. Weil du ja schon in Hamburg, ich will nicht sagen, immer vorsichtig sein musst, aber ab und zu schon, wenn du mit Werder-Sachen rumläufst. Also der kleine Sticker auf meinem Laptop, der ist mir schon ab und zu zum Verhängnis geworden, wenn ich mal in so einem Café saß oder so mit dem Laptop. Dann habe ich schon Blicke bekommen und auch mal einen Spruch gedrückt oder so. Aber an dem Tag. Der komplette Bahnsteig, an dem der Metronom nach Bremen abgefahren ist, war grün-weiß. Das war so wild.
Ja, das geht bei euch runter wie Öl, ne?
Natürlich, Hamburg eingenommen quasi.
Ja, total diesen einen Bahnsteig, ne?
Dieser eine Bahnsteig war schon mal schön.
Ihr
Die
hattet
Party
Glück,
ging im.
dass wir in Rostock waren, so.
Ja, ich glaube, ihr wart da auch schon los. Ihr musstet ja ein Stückchen weiterfahren, glaube ich, ne? Hamburg-Rostock ist ein bisschen weiter als bis nach Bremen.
Ja, um einiges.
Ja, aber dazu kommen wir später noch. Ein paar Hamburg-Fans habe ich dann spät am Bahnhof noch getroffen bei der Rückreise, als die aus Rostock kamen. Aber der Zug war auf jeden Fall auf der Hinfahrt schon voll mit Werder-Fans. Da ging die Party eigentlich schon ganz gut los. Ich hatte auch das Gefühl vor dem Spiel, also ich selber, ich bin seit Abpfiff letzter Woche nervös gewesen. Wegen diesem Spiel, weil es halt das Spiel um den Aufstieg war. Wir hatten alles in eigener Hand. Die Situation könnte nicht besser sein. Und ich hatte einfach nur Schiss, dass wieder so ein Move wie gegen Kiel passiert. Und dann habe ich an dem Morgen, als ich im Zug saß, ich war ein bisschen später unterwegs tatsächlich als der Fanmarsch. Hast du den mitbekommen durch die Stadt?
Nee.
In Bremen haben die sich um 12 Uhr am Marktplatz getroffen und sind dann mit dem Fanmarsch zum Stadion gegangen. Und die ganze Stadt war voll. Und alle waren euphorisch, alle waren optimistisch. Und entweder, also ich finde, du hast immer zwei Möglichkeiten in so einer Situation. Entweder du bleibst dieses skeptische Ich, was du vorher warst, oder du lässt dich von dieser Euphorie anstecken. Und ich glaube, ganz Bremen und auch die komplette Mannschaft hat sich davon so anstecken lassen, dass es gar nicht mehr schiefgehen konnte. Also wirklich, die Stadt hat gebrannt eigentlich schon in dem Moment. Und das ist wirklich krass zu sehen, nach 2 Jahren, in denen wir so wenig Fansupport sehen konnten, weil es einfach nicht möglich war. Und allein dieser Marsch vom Rathaus am Marktplatz bis zum Stadion, da wäre ich auch unnormal gern mitgegangen. Aber das habe ich zeitlich einfach nicht gepackt mit dem Zug von hier. Aber wir sind dann durchs Viertel und an den Osterdeich und es war die Hölle los. Also, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich jemals bei einem Spiel war, bei dem so viele Leute, die gar kein Ticket hatten, trotzdem zum Stadion gekommen sind. Und das war auch das erste Mal, dass ich, obwohl ich kein Ticket hatte, zum Stadion gekommen bin.
Oh, kann ich voll verstehen. Natürlich ist man dann da. Wäre ich jetzt beim Rückspiel auch. Und sogar in Rostock war vor dem Stadion, waren ganz viele HSVer unterwegs.
Ja, habe ich
Also,
gesehen.
aber das ist mega cool, dass dieser Support halt eben über das Ticket hinausgeht. Das zeigt doch noch mehr Vereinsliebe, noch mehr, dass man nicht nur wegen diesem Unterhaltungsfaktor dort ist, sondern einfach, weil man sich auf die Sensation freut.
Ja, und die Sensation, die gab es ja auch am Ende. Also es war einfach wild. Also ich muss auch ein Lob ausgeben an die Stadt Bremen, die krass darauf vorbereitet war, hatte ich das Gefühl. Also es war echt gut organisiert alles, auch der Weg zum Stadion und so. Die Bahnen sind schon irgendwie 4 Stunden vor Anpfiff nicht mehr gefahren, damit du laufen konntest überall, damit auch nicht irgendwo irgendwas passiert. Die Kneipen waren natürlich proppevoll. Also wir haben schon versucht, irgendwie auch ins Eisen Bremen zu kommen. Eine sehr gute Kneipe, Empfehlung an dieser Stelle, aber keine Chance. Und am Osterdeich, ich glaube, wir waren einer von, keine Ahnung, 300 Tablets, die da gehockt haben. Und das hat den Empfang so zerstört, ne? Es war so schwierig. Irgendwann standen wir alle so beim nächsten Nachbarn auf der Wiese quasi und haben da mitgeguckt. Jeder, der den besten Empfang hatte, da wurde dann kurz geguckt, so, und wir haben es alle immer wieder versucht. Und du hörst natürlich vorher, wenn im Stadion was passiert. Also, es gab ja die Szene schon ganz früh von Weiser, das Tor, was nicht gezählt hat wegen Abseits. Da sind wir schon alle durchgedreht. Dann gab es ja in der 10. Minute das echte 1:0, würde ich sagen, von Füllkrug. Da war es auch schon krass. Aber als Werder-Fan bist du bei einem 1:0 noch nicht endlos optimistisch. Wir waren
Hey.
alle euphorisch, aber nicht grenzenlos optimistisch.
Komplett verständlich, kann ich 1:1 nachfühlen. Einem kann immer noch so ein grober Schlitzer passieren, ja.
Ja, ehrlich. Und überall standen halt auch so Bierwagen und so. Also auch rund ums Stadion war man echt gut vorbereitet auf den ganzen Andrang. Es waren echt viele Ordner da, auch viel Polizei und so. Aber ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass es auch Verletzte gab, vor allem beim Plattsturm. Aber egal, wo ich an diesem Tag war, ich habe nur positive Sachen erlebt. Also ich hab keine Leute mitbekommen, die irgendwie gedrängelt haben oder Quatsch gemacht haben in irgendeiner Hinsicht. Also
Hat sich jemand
alle,
ausgezogen?
ich glaube nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe niemanden gesehen. Da, wo ich war, hat sich niemand ausgezogen und Bilder in den Medien habe ich auch noch nicht gesehen. Und ich habe auch meine Sachen anbehalten.
Ja, das ist gut. Das hatte ich Lena auch geschrieben. Zwischenzeitlich so nicht ausziehen, nicht wie auf Schalke.
Nee, blankziehen war nicht der Plan. Der Plan war irgendwie an diesem Tag einfach teilhaben am Erfolg des Vereins, wenn es denn dazu kommt. Und dazu kam es ja spätestens, als dann Dukes in der 51. das 2:0 gemacht hat. Und ich hab's gecallt. Ich habe an diesem Tag gesagt, ich sag dir, Dukes schießt heute ein Tor. Der bricht diese Flaute, die er so ein bisschen hatte die letzten Spieltage, indem er heute ein entscheidendes Tor macht.
Guck
Und
mal,
ich
die
finde, ein
beiden auch
2:0 ist
wieder.
entscheidend.
Auch
Ja,
wieder
die.
die, auch wieder Lücke und Duxch.
Irgendwie klingt es so cool aus dem Mund eines HSV-Fans, wenn du das sagst.
Ja, ich habe mich, glaube ich, noch nie so viel mit diesem Verein beschäftigt wie durch dich und diesen
Gern
Podcast. Aber
geschehen.
wahrscheinlich auch umgekehrt. Ich glaube, du hast auch noch nie so den
Ja,
HSV verfolgt
ja.
wie
Ich
dadurch.
weiß auch nicht, ob ich jemals so viel über Suhonen erfahren hätte, wenn du nicht wärst.
Oh ja, oh mein Baby.
Ah.
Er hat sich verletzt.
Okay, keine traurigen Sachen hier. Wir sind noch in der Euphorie gerade. Wir bauen
Ja.
es gerade auf. Aber dieses 2:0, finde ich, ist schon ein entscheidendes Tor, weil es auch
Ja.
diesen Puffer schafft. Und ich habe dann so, glaube ich, ab der 65. nichts mehr vom Spiel sehen können, weil das Internet einfach komplett gestreikt hat. Mein Akku war auch irgendwann leer. Also dann standen wir vorm Stadion und haben gerufen, macht die Tore auf, damit man uns reinlässt, aber natürlich keine Chance so an dem Tor, wo alle standen. Es war so unnormal voll. Aber es waren so viele Menschen da. Und dann sind wir ein Tor weitergegangen und dann hast du halt vorm Stadion gestanden und du kannst ja an manchen Toren, wenn du da stehst, durch diesen Tunnel die Treppe hochgucken bis ins Stadion rein.
Ja.
Also wir haben so ein bisschen Rasen und auch Leute gesehen. Und dann tatsächlich an der Seite, an der wir standen, hat irgendein Ordner, ich weiß nicht was gemacht, aber er hat auf jeden Fall irgendwas verkackt. Also entweder hat er sich in dem Moment gedacht, die zahlen mir nicht genug, damit ich das Tor hier zuhalte, so, oder er hat es einfach nicht hinbekommen. aber dann war an einer Seite einfach das Tor auf, als die ersten Fans schon raus sind aus dem Stadion. Es waren natürlich nach Abpfiff dann vor allem so Leute mit Kindern oder Ältere, die so mit Dauerkarten da sind und die halt so bei einem Platzsturm dann so sind, okay, jetzt gehe ich aber. Finde ich völlig legitim.
Ja, also mit Kindern und sowas auf jeden Fall, klar.
Vor allem, jeder soll auf die Weise, wie er möchte, an diesem Tag daran teilhaben beim Verein. Darum geht's ja auch bei so einer Leidenschaft für Fußball und vor allem für Werder, für mich, dass jeder auf seine Art das feiern kann. Und dann musst du dich halt an ein paar Regeln halten. Und anscheinend haben das wieder ein paar Idioten nicht hinbekommen. Deswegen gab es auch ein paar Verletzte, was ich ja im Nachhinein erst mitbekommen hatte. Aber als wir rein sind, durch das offene Tor, durch das die Ersten halt eigentlich schon raus wollten, waren alle so richtig, richtig nett. Also wir waren einfach nur dankbar, dass wir rein durften auf diesem Platz ins Stadion. Wir sind ohne Ticket dahin gefahren einfach für dieses Aufstiegsspiel. Und dann stehst du am Ende einfach auf dem Rasen. Und das ist einfach unfassbar. Der ganze Innenraum war voller Leute. Aber egal, wer reingedrängt ist, alle waren so richtig so nachsichtig. Also wer uns entgegenkam, wurde durchgelassen, wer raus wollte. Also da, wo ich den Tag verbracht habe, ich habe wirklich nichts mitbekommen, dass irgendwer Mist gemacht hat. Und das finde ich auch, das ist ein großes Kompliment an die Leute, die ich alle gesehen habe an dem Tag und auch an die Werder-Fanbubble einfach. Also es war super, es war einfach nur schön.
Ja, ist ja auch wichtig, dass so etwas gesittet verlaufen kann, weil, wie du eben schon meintest, im Stadion sind nicht nur junge, starke Menschen, die Bock auf einen Platzsturm haben. Da ist alles Mögliche versammelt, irgendwelche alten Leute, auch vielleicht Leute, die völlig zu Recht Angst haben vor so Menschenmengen oder eben so einem Gedränge. Natürlich. Kinder, was auch immer, nicht mal für jeden Fußballfan ist das etwas, auch wenn wir dazu nicht zählen gerade. Und dann ist das doch schön zu hören, dass diese paar Idioten eher die Ausnahme sind. Sowas kann ja auch ganz anders verlaufen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie so ein Platzsturm bei manch anderem Verein gelaufen wäre.
Ja, also ich finde auch, dass es zu wenig erwähnt wird, weil immer dann nur die Storys rauskommen wie 20 Verletzte oder so. Das war, glaube ich, die Zahl, die ich heute Morgen gelesen hatte von Werder beim Platzsturm. Aber dass so in diesem Stadion, weiß nicht, von den 42.000, die da reingehen, irgendwie 41,5 sich gesittet verhalten haben und einfach nur teilhaben wollten an diesem Erfolg des Vereins, nachdem wir alle dieses Abstiegsjahr miterlebt hatten. Weißt du, da gibt es so viele Positivbeispiele, aber von denen liest du halt nie.
Nein, da geilen sich jetzt auch wieder alle Anti-Fußball-Menschen dran auf. Mit, oh, natürlich, diese Platzstürme so, sind gefährlich.
Ja, oder auch wenn dann nach so einer Veranstaltung überall so Sachen rumliegen, Bierflaschen, auch wenn ein Zug dann so ein bisschen verwüstet aussieht oder so. Ja, aber was glaubst du, wie es nach einem Festival irgendwo aussieht? Nach jeder Großveranstaltung sieht es so aus. So, das ist halt das Ding. Das gehört auch irgendwo dazu. Und ich denke mal, die Prämie für die Erstliga-Zugehörigkeit, die uns jetzt bevorsteht, die reicht für den Greenkeeper, dass er da mal ein bisschen aufräumen kann.
Ja, natürlich. Ich meine, ich kann verstehen, wenn Leute gar nichts mit Fußball am Hut haben, dass die sich aufregen, wenn die Leute in der Bahn asozial sind und so weiter. Klar, so kann ich auch verstehen. Trotzdem, wie du schon sagst, es ist nicht die einzige Sache in Deutschland oder weltweit, wo die Menschen ausrasten, nicht nur beim Sport.
Aber es wird immer so dargestellt.
Ja, es wird immer so negativ dargestellt, dass man es verbieten sollte. Stimmt aber gar nicht. Und ganz ehrlich,
und deswegen wirklich müssen wir das mit positiven Erlebnissen hier mal beschreiben, wie schön sowas sein kann. Ich stand einfach zum allerersten Mal auf dem Rasen im Weserstadion, diesen Verein, den ich seit ich diesen Schnuller mit der Werderraute im Mund hatte, in mir trage, und es lief einfach Wonderwall. Ich konnte nicht mehr. Ich hätte wirklich, es war einfach, ich habe noch nie so einen schönen Tag in meinem Leben gehabt mit diesem Verein wie an diesem Sonntag.
Hast du geheult?
Ich habe eine kleine Träne verdrückt, aber es war eher so, es war eher dieses Grinsen in meinem Gesicht, was du nicht mehr wegbekommen hast. Den ganzen Rest des Tages, ich bin heute auch wieder mit einem Grinsen aufgewacht.
Das glaube ich. Sogar wenn du erzählst, weißt du, kann ich das ein kleines Stückchen nachfühlen, ja.
Man hört vielleicht sogar, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur am Grinsen bin, weil ich sitze hier, nehme mit dir diese Folge auf und neben meinem Laptop steht in einem Einmachglas ein Stück Rasen.
Bist du dran gekommen? Schön.
Ich habe Rasen mitgenommen. Ich habe Rasen mitgenommen und ich habe ein Stück vom Tornetz tatsächlich noch ergattert. Als wir reinkamen, war es schon so 5 Minuten nach Abpfiff und die Spieler waren auch schon Richtung Spielertunnel verschwunden. Also es hat ein bisschen gedauert. Ist auch. Ich hatte auch gar keine Erwartungen. Also ich bin ohne Ticket in dieses Stadion rein. Ich habe alles bekommen, was ich mir hätte träumen können an diesem Tag. Und dann war wirklich, das eine Tor stand schon gar nicht mehr. Das haben die schon rausgetragen mit so 10 Mann oder so und mitgenommen Richtung Bahn. Und am anderen Tor, das Tornetz war halt auch schon weg. Aber hinten, da wo das Tornetz eingefädelt wird in die Pfosten, da war noch so ein bisschen was drin. Und da habe ich so einen Zipfel mitgenommen. Der wird auf jeden Fall eingerahmt.
Ey, an die Leute, die das Tor Richtung Bahn mitgenommen haben. Wie erklärst du das, Besuch, der nichts mit Fußball anfangen kann? Schäfer, du hast so eine kleine...
Wenn es in deiner Wohnung steht.
Du hast eine kleine 0815-Wohnung. So gehen wir jetzt einfach davon aus. Da steht ein riesiges Fußballtor drin. So was du wahrscheinlich auch nicht sauber gemacht hast oder sowas. Und du bekommst Besuch von deiner Familie, die damit nichts am Hut hat. Wie erklärt man das?
Ich weiß nicht, ob du es überhaupt erklären solltest. Wenn die Leute keine Ahnung davon haben, können sie es eh nie nachvollziehen. Du sagst einfach, ja, das ist ein Souvenir, fertig.
Ja, du, oder aber du, ich glaube, du lebst die, einfach so. Ja, so lebe ich.
Sie haben es auch am Ende, glaube ich, durchtrennt. Also die Pfosten und die Latte haben sie einzeln dann irgendwie mitgenommen oder nur so eine Ecke am Ende. Aber die Leute haben echt viel mitgenommen. Ich finde es auf der einen Seite finde ich es richtig schön zu sehen, dass der Verein uns auch teilhaben lässt. Natürlich gab es dieses obligatorische, hey Leute, bitte kein Platzsturm heute, wenn es gut läuft.
Ja.
Aber das müssen sie halt, glaube ich, auch sagen. Und ich glaube auch, dass der Schaden, der zumindest der finanzielle Schaden, einer ist, mit dem man bei so einem Erlebnis auch irgendwie leben kann als Verein, oder?
Ich denke, das kalkulierst du doch vorher mit ein. Kannst mir nicht erzählen, dass die Verantwortlichen im Verein nicht sich zumindest schon mal durchgerechnet haben, was man wahrscheinlich zur Seite legen muss für diese Sachen.
Ja, ich glaube auch. Und wenn du diese Aufstiegsprämie jetzt kassierst, dann wird es schon machbar sein, glaube ich, oder? Und wenn du dafür 42.000 plus Leute glücklich machen kannst, die noch reingekommen sind, wenn sie ein Stückchen von diesem Rasen mitnehmen. Also wirklich, ich werde diesen Rasen so hoch und heilig verwahren, das glaubst du nicht. Und an dieser Stelle, ich habe mich natürlich schon mal schlau gemacht, noch in der Bahn gestern, wie man das aufbewahrt.
Ja, ich habe auch ein paar Ideen. Ich weiß auch, was ich machen würde damit.
Was würdest du machen?
Ich habe zwei Ideen. So, das erste wäre, falls man einen eigenen Garten besitzt, den wirklich dort irgendwo hinpflanzen. So, und ewig sagen zu können, da genau auf der Ecke ist das. Das andere wäre, wenn man keinen Garten hat, würde ich es, glaube ich, sowas machen wie in Epoxid gießen oder sowas.
Yes,
dass man,
das,
ja.
That's the plan. Also in Epoxidharz kannst du es halt gut gießen. Mhm. Das ist so der Pro-Tipp, wenn du, wie ich, in einer Wohnung ohne Garten lebst. Und dann kannst du es halt echt aufbewahren. Das ist dann quasi so ein durchsichtiger Würfel. Und mittendrin hast du dieses Stück Rasen. Das kannst du halt mit jeder Größe machen. Je größer Stück Rasen ist, was du mitgenommen hast, umso mehr Epoxidharz brauchst du halt. Gibt es, glaube ich, auch im Baumarkt. Und dann brauchst du halt nur noch so eine Form, in die du das gießen kannst. Und du musst halt vor allem bei dem Rasen darauf achten, dass du den, bevor du ihn komplett in Harz gießt, den da drin tränkst so ein paar Mal. Also das ist so ein Projekt für 2-3 Tage. Weil wenn du das nicht machst, dann drücken die Halme so platt. Also dann sieht es halt echt nicht schön aus. Und es soll ja auch schön aussehen. Das ist ja, es ist ja eine Erinnerung so.
Ja, die dürfen nicht abknicken, die Halme. Die müssen erstmal schon fest sein. Und verstehe. Oh, ich werde das bestimmt bei dir bewundern dürfen dann.
Darfst du, sehr, sehr gerne. Und ich habe tatsächlich ein Stück Rasen von einer Linie ergattert. Das ist also auch noch weiß gefärbt zum Teil. Von der Torauslinie vor der Ostkurve.
Grün-weiß sogar, das Stück Rasen.
Aha, ne? Ein grün-weißer Rasen. Und natürlich der super tolle Schnipsel vom Tornetz. Mit dem habe ich auch große Pläne. Da kommt ein überdimensional großer Rahmen mit schwarzem Karton und dann kommt in die Mitte einfach nur dieser Schnipsel. Das ist der Plan.
Das klingt gut.
Aber das ist halt echt noch nicht das Ende des Tages für mich gewesen, dass wir dann am Ende auf dem Platz standen. Es geht echt noch weiter. Wir waren locker noch bis, ich glaube, 19, 19.30 im Stadion. Einfach in der Sonne, in der Ostkurve gesessen, das Leben genossen. Es lief die ganze Zeit Musik. Wir haben noch die Pressekonferenz live im Stadion verfolgen können auf dem Bildschirm, wie Ole Werner nass gemacht wurde. Ich glaube, ich habe das erste Mal ein richtig krasses Lachen gesehen von Ole Werner. war so richtig herzerwärmend.
So, wie kann man auch nicht in so einer Situation?
Keine Ahnung, es war einfach, es war so krass, es war richtig cool. Und dann haben die im Stadion tatsächlich durchgesagt, dass um 20 Uhr der Bus mit der Mannschaft abfährt, um eine Stadtrundfahrt zu machen. Die haben einfach so einen offenen Bus, also weißt du, so oben offen, wo die so oben draufstehen können und sind dann einfach noch durch die Stadt gefahren. Wir haben natürlich gewartet, so wie fast alle Leute. Also ich glaube, 3 Stunden nach Abpfiff war es immer noch proppevoll rund ums Stadion. Und um 20 Uhr, kurz nach oder so, kam dann tatsächlich dieser Bus. Und dann standst du einfach am Weserstadion. Wir standen auf so einem Geländer auch noch, also ein bisschen weiter erhöht. Und die haben auch Trikots runtergeworfen und so. Ich habe leider nichts ergattern können, aber darum ging es am Ende auch gar nicht mehr. Es war einfach schön zu sehen, dass die Mannschaft auch mit uns das feiert. Weil das ist ja ein Erfolg, den vor allem die sich erarbeitet haben, indem sie die Saison so gespielt haben, wie sie sie gespielt haben. Und auch da nochmal ein Kompliment, wenn ich daran denke, wie Ole Werner diese Mannschaft übernommen hat, wo wir standen nach der Hinrunde, wie es bisher gelaufen ist, dann nochmal so zurückzukommen. Du hast es einfach allen angemerkt, dass es einfach so dieses Pflaster war, was wir brauchten nach dieser Abstiegssaison. Und ich weiß nicht, hast du das Interview von Ömer Toprak gesehen?
Ja, vom alten Mann, nein.
Vom Opi, ja. Er hat ein Interview gegeben, noch so im Stadion wahrscheinlich. Und meinte, dass er sich geschämt hat für diesen Abstieg und dass er jetzt das wieder gut machen konnte, dass ihm das so viel gibt. Und es war so schön zu sehen, dass er so erleichtert war, dass es geschafft ist, weil er sich wirklich geschämt hat dafür, Teil dieser Abstiegsmannschaft in der Historie des Vereins zu sein.
Ja, also ich kann die Aussage verstehen als Spieler. Jetzt von außen muss ich sagen, dass ich weiß nicht, nach den Zweitligasaisons, keine Ahnung, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe richtig schlecht gedacht früher von der zweiten Liga. Ich dachte, da ist ein riesiger Klassenunterschied drin und dass das quasi im Vergleich zur Bundesliga kaum noch als Profifußball zu bezeichnen ist. Ich war richtig hochnäsig und dumm und habe mich damit nie beschäftigt. Nur im Nachhinein hat sich die zweite Liga echt Respekt erarbeitet bei mir.
Also ich glaube, dass es bei mir gar nicht so krass war mit dem Klassenunterschied, den ich da gesehen habe oder dass ich die zweite Liga nicht so respektiert habe. Aber ich glaube, den Verdienst, dass das so ist, den muss ich euch zuschreiben, weil ihr den Weg dafür ja geebnet habt. Also als einer der großen Traditionsvereine im deutschen Fußball in die zweite Liga abzusteigen, das bringt ja auch Aufmerksamkeit für die zweite Liga. Das hat auch meine Aufmerksamkeit mitgezogen natürlich. Du guckst ja, was beim Rivalen abgeht. Und dadurch habe ich halt die zweite Liga schon mehr gekannt zum Moment des Abstiegs, als du wahrscheinlich zum Moment eures Abstiegs. Deswegen war es, glaube ich, gar nicht so schwierig. Und ich muss sagen, diese zweite Liga verdient jeden Respekt für alles das, was da stattfindet. Und auch jeder Verein, der da mitspielt, kann halt einfach jeden schlagen. Das ist halt nicht nur so ein dummer Mythos, über den immer gesprochen wird. Es passiert ja regelmäßig. Und da hast du nicht diesen einen Favoritenverein am Anfang. Das gibt's einfach nicht. Klar, du hast die großen Namen, die aufgrund von Historie dann gehandelt werden, wenn es um die Aufstiegsfrage geht, zu Beginn der Saison, denen dann auch so in den Mund gelegt wird, ja, Saisonziel Aufstieg oder so. Aber im Endeffekt ist das Ding von Spieltag 1 bis Spieltag 34 komplett offen.
Ja, ist es halt auch. Und dann hast du halt auch eben Darmstadt, was da bis zum Schluss oben mitmischt, ein St. Pauli. Natürlich, das sind auch Namen, die man kennt und so weiter. Aber es ist halt bis zum Schluss spannend und diese Liga hat sich meinen Respekt erarbeitet. Auch wenn ich hoffe, dass wir sie verlassen dürfen.
Und ich finde auch echt viele der Vereine in der zweiten Liga, bei denen musst du einfach die Fans loben. Ja. Also was da teilweise abgeht an Choreos, an Support, an Aktionen, die passieren. Also wirklich, ich habe es so vermisst über die 2 Jahre Pandemie.
Ja, ich hoffe, wir tauschen den Traditionsverein aus. Ich hoffe, dass Hamburg ausgedient hat und dass wir Berlin runterschicken dürfen.
Stimmt, die Relegation. Ich glaube, ich kann für ein paar Werder-Fans sprechen, wenn ich sage, dass ich tatsächlich in diesen Relegationsspielen auch für Hamburg bin.
Das musst Das musst du auch sein, weil wir vorhaben, zumindest das erste zusammen zu gucken.
Ja, ich kriege hier exklusiven Zutritt zur HSV-Watch-Party bei Marie. Ich werde mich zurückhalten, das habe ich versprochen, aber so ein Einspruch am Rande ist ja wohl okay, oder?
Ja, kriegst dann halt einen zurück, aber das geht
schon. Aber im Moment bin ich selig, seit gestern wirklich. Ich bin noch leicht verkatert, ein bisschen verschnupft und ein bisschen fettig. Ich glaube, ich lege mich gleich auch nochmal hin hier, Montag um, wie spät haben wir, 12. Es steckt mir schon in den Knochen, aber es hat sich sowas von gelohnt.
Das glaube ich. Es wäre auch echt schade, wenn man nicht hingefahren wäre eben.
So, wenn ich hätte so bereut.
Ja, wenn man gesund ist und halt auch, wie gesagt, die Art Fan. Ich will keinen Fan shame, der sagt, er ist einfach kein Stadiongänger. Ist auch okay, bist du auch ein valider Fan. So, aber jeder Fan, der das eigentlich mitmachen möchte, sollte diese Chance nutzen.
Ja, und die habe ich voll und ganz ausgeschöpft, glaube ich, gestern. Es war einfach nur schön. Ich kann gar keine Worte mehr dafür finden. Ich bin auch echt noch dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Es war so viel auf einmal, es ist so viel passiert. Leute lagen sich in den Armen, Fremde kamen zu dir. Es war einfach wie eine Riesenfamilie und das, was ich an Werder Bremen so liebe.
Ja, ich habe das Ganze im Kleinstil hier erstmal erlebt. Alle waren natürlich auch überglücklich und auch als ich durch Hamburg gefahren bin, hat man natürlich ganz viele gesehen mit Trikots, mit Schals, mit irgendwelchen Vereins-T-Shirts und man hat sich dann angesprochen und alle waren einfach nur erleichtert und fertig, dass wir uns das erarbeitet haben, in die Relegation zu kommen. Und ich glaube, etwas, was sowohl für euch als auch für uns gilt, ist, dass beide Vereine diese Saison eine gute Aufholjagd hingelegt haben und dass man das vielleicht zu bestimmten Zeitpunkten in der Saison nicht mehr gedacht hätte.
Nee, und dafür kannst du halt auch einfach nur stolz drauf sein, was da passiert ist. Und ganz am Ende des Tages kann ich sogar Schalke diese Meisterschaft gönnen.
Ja, sie haben es sich ja auch irgendwo verdient. So musste natürlich auch wieder Terodde sein, der den Siegtreffer macht, ist klar.
Ja, aber natürlich, wer sonst?
Das alles lässt sich jetzt mit der Relegation auch besser verkraften.
Ja, und nachdem sie letztes Jahr den Weg in die zweite Liga angeführt haben, indem sie sang- und klanglos abgestiegen sind und wir dann so getröpfelt hinterherkamen leider, dürfen sie jetzt den Weg in die erste Liga auch anführen. Ist okay für mich.
Ja, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, wie ihr und auch wie Schalke dort Fuß fassen könnt. So, ob das jetzt wieder eine riesengroße Umstellung wird oder ob ihr da souverän reingeht, da bin ich echt gespannt drauf.
Da werfen wir auch bestimmt nochmal einen detaillierten Blick drauf in einer Folge vor der Sommerpause, weil unsere Sommerpause noch nicht mit der des Fußballs gleichzieht. Wir fangen ein bisschen später erst an. Also haben wir noch ordentlich Zeit, mal ein bisschen Ausblick zu geben darauf, wie vielleicht auch der Verein sich ja ein bisschen umstrukturieren muss wieder. Ich meine, dieser Wechsel der Ligazugehörigkeit, der hat ja auch echt viele Auswirkungen, nicht nur finanziell, sondern auch strukturell und in der Mannschaft und sportlich natürlich auch. Und da wird es so viele kleinere Umbrüche auf jeden Fall geben. Und ich bin echt gespannt dann auch, wenn wir über Transfers sprechen, wer dann bleibt und wer geht. Aber das Ganze in einer späteren Folge, denn es steht ja noch gar nicht fest, wer mit uns kommt oder ob Hertha oben bleibt.
Ja, das steht halt noch nicht fest und also, wie gesagt, alle Hamburger haben sich mega gefreut, aber es war halt auch noch so ein, okay, wir haben uns erarbeitet, dass wir weitermachen dürfen. Und das steht halt noch an.
Ihr habt euch quasi das nächste Level freigeschaltet und jetzt kommt der Endkampf.
Ja, mal sehen. Ich bin eigentlich echt zuversichtlich. Ich wurde auch schon gefragt, was ich denke, ob wir halt den Big City Club schaffen. Und in dem Moment dachte ich mir nur so, Alter, wir sind hier die Big City. So, fertig. Aber
weil der Ihr seid zumindest der Big City Club.
Ja, das denke ich mir auch, weil der Großteil von Berlin ist meiner Meinung nach für Union. Aber ich wäre jetzt auch nicht scheiße.
Ich glaube, der Großteil von Berlin, der juckt sich einfach nicht um Fußball. So schade das ist für eine Hauptstadt.
Wahrscheinlich eben. Nee, also ich nehme Hertha auf jeden Fall ernst. So, das muss man immer tun bei einem Relegationsspiel.
Natürlich, mit Magath vor allem.
Schon. Ich mag Magath sehr gerne, aber was war da gestern wieder los? Er hat die ganze Zeit mehrere Zitate wurden rausgehauen, dass er meinte, ich bereite mich seit meinem Antritt bei Hertha auf die Relegation gegen den HSV vor. Und dann
Er hat's
sitzt er.
tatsächlich gecallt.
Ja, aber dann sitzt er in Darmstadt im Stadion. So gestern. Und ich dachte, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht in
Die hatten
Rostock.
aber, soweit ich gehört habe, hatten die auch eine Fraktion nach Rostock geschickt, um euch
Ja,
so ein bisschen zu
klar.
spotten.
Ja, sein Co-Trainer war in Rostock. Aber ich denke mir doch, als Head Coach, wenn du den einen Verein schon callst, dann hat er am Ende nicht mehr 100% an uns geglaubt, kann er mir nicht
Aber ich
erzählen.
glaube, dass er im Endeffekt einfach das Gefühl hatte, sich bei Darmstadt, wenn es dazu kommt, da noch mehr zu informieren zu müssen als bei euch. Ich denke, dass ein Felix Magath, auch wenn er aktuell keinen Trainerposten innehatte, bis er bei Hertha angefangen hat, schon den HSV eher verfolgt als Darmstadt.
Ja, natürlich. Da,
Also
das
eure
ergibt auch
Entwicklung hat er
Sinn.
bestimmt auf dem Schirm gehabt.
Ich hätte gern seine Gedanken gelesen, ob er am Ende froh war, weil auch wenn Darmstadt souverän gewonnen hat, kann ich mir das nicht vorstellen. Auf ihn kommt ein unglaubliches Mentalitätsmonster zu mit uns, die sich das da einfach erkämpft haben. Und vor 10 Spieltagen hat sich noch ganz Fußball Deutschland lustig gemacht, dass wir es wieder verspielt haben. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass er glücklich ist, während wir aber mit dem Los schon ziemlich glücklich sind, weil vielleicht kleiner Exkurs zu Stuttgart, die haben das sau stark gemacht und ich bin froh, dass wir nicht gegen die ran müssen.
Ich bin auch echt froh, dass Stuttgart es geschafft hat mit diesem Ecktor in der Nachspielzeit einfach.
Ja, also auch einfach ein Märchen für sich, haben sie richtig stark gemacht und ich bin voller guter Dinge gegen die Hertha.
Okay, also sagst du, das Hinspiel wird schon eine deutliche Nummer oder ist es eher so ein Abtasten und im Relegationsrückspiel sehen wir dann, was sich rauskristallisiert?
Ich würde sagen, zweiteres. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Berlin super souverän mit, keine Ahnung, was weiß ich, einem 3-0 gewinnen. Ich würde es gerne so haben, glaube ich aber nicht. Ganz im Gegenteil, wir neigen eher dann dazu, dass das Hinspiel sowas wie ein Unentschieden oder vielleicht sogar so ein knapper Sieg für die Hertha werden könnte. Aber ich glaube, im Rückspiel, nachdem das Abtasten vorbei ist, ist dann alles offen.
Es sind halt auch nur noch die letzten Meter zu gehen, bis du endlich das in der Hand hast, was du seit Jahren haben wolltest, nämlich diesen Aufstieg. Und ich glaube, das zieht dich so magisch an. Und wenn du dann im Relegationsrückspiel vor heimischer Kulisse die Chance hast, das Ding festzumachen, die Situation hatte Werder ja quasi am Sonntag, dass du einfach mit vollem Support das in greifbarer Nähe hast, wovon du geträumt hast, die ganze Saison über und bei euch ja sogar noch länger. Wenn du das dann endlich in der Hand halten kannst und das griffbereit hast, dann glaube ich, lässt du dir das auch schwer nehmen. Also da muss Hertha schon gute Zugriffsmöglichkeiten finden. Vor allem, weil die Motivation heraus, aus der sie antreten, ja eher eine Angst ist als eine Euphorie. Und ich glaube, im Endeffekt ist eine Euphorie immer stärker als eine Angst.
Ja, denke ich halt auch. Und ich glaube, wir haben halt den psychologischen Vorteil, auch wenn Hertha mit Magath echt eine Hausnummer dort hat. Er zwar noch nicht so krass gezündet als Trainer, trotzdem ist Magath auch bei uns sehr beliebt aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit.
Meinst du, ihm tut's leid, wenn er Hertha da durchbringt und euch wieder zurückschickt?
Nee, das glaube ich nicht. Das denke ich nicht. Und ich
Zu sehr
glaube.
Sportsmann.
Ich glaube, das sollte es auch tatsächlich nicht. So, weil er hat seine Aufgabe dort als Trainer und auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass er mit vollster Sympathie für uns da rangeht, das ist nicht Sinn der Sache. Er soll schon versuchen, das mit seinem Team hinzubekommen, aber er kennt uns extrem gut und den Club und ich glaube, das könnte schwierig werden.
Aber ich glaube, wenn du Felix Magath gefragt hättest, vor, sagen wir so, irgendwie Mitte Hinrunde, bevor irgendwie klar war, dass Hertha nochmal in diese Richtung geht und dass er da einen Job anfängt, dann hätte der doch safe den HSV genannt, wenn du ihn nach seinen Wunschaufsteigern fragen würdest.
Ja, 1000%, da glaube ich auch dran.
Ich
Nur
glaube,
es.
der steckt schon in so einem emotionalen Dilemma so ein bisschen.
Schon, trotzdem glaube ich nicht, dass das irgendeine Auswirkung darauf hat. Ich halte ihn dann
Nee.
für so professionell, dass er da trotzdem seinem
Warum
Trainergeschäft nochmal
lachst du so bei
nachkommt.
dem Wort professionell in Verbindung mit Magath?
Ach, ich weiß es nicht. Ich habe ihn wirklich gern. Also, ich weiß nicht, ob die Leute mir das glauben oder nicht, aber ich mag ihn und ich mag auch eigentlich seine brachialen Methoden, weil sie in so einem Kontrast stehen zu so modernem Pille-Palle-Fußball. Und man kennt mich, ich bin ja auch gerne so ein bisschen altertümlich und nostalgisch. Aber
Ja, du bist sehr traditionell unterwegs manchmal im Fußball.
ja, genau. Aber mit der Tradition brechen wir jetzt und Magath, willkommen.
Das ist eine Ansage, wirklich. Okay, ich bin davon ausgegangen, dass du dran glaubst. Ich halte eure Chancen aber auch realistisch für sehr, sehr hoch gegen die Hertha. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn du diese Mannschaft jetzt nochmal darauf einschwörst, was diese zwei Relegationsspiele bedeuten und du dieses Momentum irgendwie klar machen kannst, dann habt ihr nicht nur diesen emotionalen Vorteil, dieses im Kopf, sondern ich halte euch auch über die Saison hinweg, auch wenn das jetzt weird ist, das zu sagen, für stabiler als die Hertha. Also stabil und der HSV ist wie wild. Weiß nicht, wie das gerade zusammengekommen ist, aber irgendwie ist das der Eindruck, den ich habe. Also bei der Hertha geht es ja wirklich drunter und drüber. Und ich glaube, wenn wir das jetzt erleben, was du dir so sehr wünscht und was ich euch auch gönnen würde, dass ihr diesen Aufstieg packt, indem ihr Hertha in der Relegation nach unten schickt, ich glaube, dann haben wir so einen kleinen Switch, wer hier der neue Chaos-Club im Land ist.
Oh, das wäre schön, wenn man so wie bei How I Met Your Mother den Blitz abgeben kann für die Leute, die die Serie
Ja,
gesehen haben. Wenn man
stimmt.
so einen Fluch endlich los ist, das wäre
Ja,
toll.
so die rote Flagge.
Ja, ich denke halt, dass das Team über die letzten paar Spieltage, wo halt klar war, man muss alles Mögliche gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, dass sie das gemacht haben und das ist schon untypisch für diesen Verein eigentlich.
Stimmt.
Dass sie das mit so viel Druck hinbekommen haben, macht einfach nur Hoffnung. Auch dieses, man kann endlich zurückliegen in einem Spiel und es ist noch nicht das Ende der Welt. Vor drei, vier Saisons oder gerade die Abstiegssaisons, die wir davor hatten, so im Abstiegskampf, da war 0-1 ist gefallen und du dachtest, ja, okay, eigentlich war es das jetzt. So, eigentlich hat das Team es nicht mehr drauf, das aufzuholen. Aber wie oft wir zurückgekommen sind, das ist eine Aufgabe für Felix Magath, das zu bändigen.
Aber ich glaube, eben wenn es jemand bändigen kann, dann Felix Magath. Ich weiß nur nicht, ob die Truppe bei der Hertha das Material ist, dass er das da rausholen kann. Aber er hat uns schon in anderen Situationen gezeigt, was er aus Teams rausholen kann, bei denen du das Gefühl hattest, die sind nicht mal ein richtiges Team.
Ja, das stimmt leider auch. Ich unterschätze ihn auch gar nicht. So, ich glaube, das wird hart, aber
Es wird sehr eng.
ich hatte das auch bei dem letzten Spiel gesagt, wenn du erstklassig spielen willst, musst du Hansa Rostock besiegen. Hat geklappt. Und wenn du erstklassig spielen willst, dann musst du die Relegation gegen Hertha halt auch gewinnen. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie es sich mehr als verdient, mit euch zusammen aufzusteigen. Und wenn sie es eben nicht schaffen, dann halt nicht.
Das klang jetzt so richtig mies.
Ja.
Wenn sie es nicht schaffen, nehmen wir dann trotzdem eine Folge auf?
Oh ja, aber dann weine ich wahrscheinlich. Dann habt ihr hier
Na
ganz,
gut.
ganz ernste Emotionen, habt ihr dann hier.
Es ist so emotional, finde ich, zu Saisonende immer. Also egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, du erlebst so viele Emotionen und die ganzen entscheidenden Spiele, die zu einem Saisonende stattfinden. Ich meine, wir haben jetzt noch eine Woche vor uns. Ihr habt diese zwei Relegationsspiele. Wir haben das Europa League-Finale, von dem keiner von uns, glaube ich, gedacht hätte, dass es uns so sehr interessieren würde, als die Europa League angefangen hat. Und das ist einfach zu wild, was abgeht. Dann haben wir den DFB-Pokal auch noch am Samstag. Und dann haben wir die Woche drauf das Champions League-Finale. Und all diese Emotionen, der Aufstieg, für andere der Abstieg, all diese Finals, die stattfinden, Relegationsspiele. Und dann cuttet der Fußball dich einfach so weg und du sitzt in dieser Sommerpause und du weißt gar nicht, wohin mit all deinen Emotionen.
Ja, können wir mal darüber reden, wie beschissen die Zeiten für das Relegationsspiel oder für die Relegationsspiele sind? Donnerstag und
Donnerstag und Montag,
Montag?
ne?
Ja, hä? Vor allem, wenn
War es
du.
nicht sonst immer Dienstag und Freitag?
Eigentlich
Früher,
müsste ich
ich glaube
das wissen,
schon.
ne? Ich müsste das
Ja,
eigentlich
eigentlich,
wissen.
wenn das jemand weiß, dann müsstest du das wissen.
Ey, ich hab die. Es gibt so Fotos von mir, wie ich so als Teenager komplett fertig bin von solchen Relegationsspielen, die wir dann noch mit Glück gewonnen haben. Aber ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Und wie scheiße ist dieser Donnerstag bitte? Was ist, wenn du auswärts nach Berlin fahren willst? So, dann musst du am Freitag dich krank melden eigentlich. Anders geht das ja nicht, weil du kommst niemals rechtzeitig nach Hause. So mit der
Nee, und
Deutschen
auch so ein
Bahn.
Montagabend ist halt auch so, ja, aber es ist traditionell, dass Relegationsspiele unter der Woche stattfinden. Und auch wenn ich das nur einmal durchgemacht habe bisher, das war auch diese 4, 5 Tage, die das sind, die dann dazwischen liegen oder so, die du erlebst, das läuft wie so ein einziger Film ab.
Ja.
Wirklich. Also wäre das Relegation vor 2 Saisons, ich keine Ahnung, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Ich kann mich auch gar nicht so richtig strukturiert daran erinnern,
Ja,
was im
man hat ein
ersten Spiel war und
Blackout,
was im
ja.
zweiten. Ja, es ist wie, als wärst du im Suff so weg gewesen, gefühlt.
Ja, und so fühle ich mich. Ich habe mich schon die letzten 2, 3 Spieltage so gefühlt. Jetzt diesen besonders und es hört halt nicht auf. Weil das ist wieder dieser Verein will uns fertig machen. Gerade uns.
Wirklich. Aber in meinem Fall dieses Mal zum Positiven. Werder hat mich positiv fertig gemacht am Sonntag.
Das stimmt. Ihr seid ja auch schon durch damit. Du kannst dich jetzt zurücklehnen quasi und gucken, was passiert.
Yes, ich gucke mir ganz entspannt an, wie ihr das da wuppt. Ich hoffe, dass ihr es wuppt, denn das Nordderby, wir waren ja quasi nur fürs Nordderby in der zweiten Liga. Hast du auf dem Bus, mit dem die Spieler danach noch durch die
Ja.
Stadt gefahren sind, die Aufschrift gesehen?
Ja,
Ich
wir.
finde, das ist
Ja.
auch schon so eine kleine Huldigung unserer Feindschaft, oder nicht?
Wir gehören zueinander. Da kann jetzt auch jeder Bremer und jeder Hamburger sagen, was er will, aber irgendwie ist dieses Doppelpack doch da.
Irgendwie schon. Man will es sich nicht so ganz eingestehen und ich glaube auch, die meisten aus je beiden Fanlagern sind nicht so harmonisch unterwegs, wie wir das hier manchmal sind. Die meisten reden wahrscheinlich nicht mal miteinander, aber wir haben es ja irgendwie geschafft, diese Brücke zu schlagen. Und ich kann euch sagen, dass eine Feindschaft auch viel, viel mit Freundschaft zu tun hat am Ende. Also der eine kann auch ohne den anderen nicht so richtig existieren, weil diese Feindschaft so Teil der Vereinsidentität so ein bisschen ist.
Das stimmt, es fehlt auch richtig was. Die Jahre, wo wir kein Nordderby hatten, es war
Na, ihr habt
scheiße.
ja wenigstens noch Pauli, gegen die ihr euch so aufspielen könnt.
Ja, das stimmt, okay, der Stadtrivale, ja. Aber ich mache jetzt Pauli
Ja.
schlecht, ich mache jetzt Pauli mit Absicht schlecht. So, ja, das ist nicht mal das Gleiche. Das ist nichts im Vergleich dazu, wie gegen euch zu spielen.
Danke, danke. Es ist so ein bisschen wie Batman und der Joker. Es ist so eine Hassliebe.
Das stimmt, aber ich
Aber es
glaube.
gehört zusammen.
Es gehört zusammen und ich hoffe, dass wir auch zusammenbleiben können. Und das werden wir in der nächsten Folge erfahren.
Jetzt liegt es eindeutig an euch, das möglich zu machen.
Ja, genau. Und oh,
Also verkack's nicht wieder.
ich hab Muffensausen.
Ah, ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt.
Ja, ich bin jetzt schon am Ende. Ich bin die ganze Woche am Ende und ich werde auch danach am Ende sein, egal wie rum es ausgeht.
Ich werde einfach so richtig gechillt mit einem Drink in der Hand daneben sitzen, wenn du und dein Vater so richtig am Abcreepen seid wegen diesem Spiel, weil ihr einfach so richtig nervös seid. Und ich sitze da, im Hinterkopf laufen bei mir so die Erinnerungen an diesen Aufstiegssonntag ab, so Bilder vom Stadion, vom Rasen, alles, was passiert ist. Und ich sitze da und gucke mir das an und werde mir denken, so, ja, wenn ihr das schafft, dann ist es schön. Und wenn nicht, mir geht's super.
Ja, ich überlege mir das mit der Einladung nochmal.
Oha.
Ja, gut.
Ist aber okay.
Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder? Wir sind am Ende und wir sind jetzt auch am Ende der Folge, glaube
Ich
ich.
glaube auch, wir sind noch nicht in der Lage, zumindest ich nicht, meine Erinnerungen so zu strukturieren, dass ich hier noch irgendwas Sinnvolles beitragen kann. Aber wir können nächste Woche ja nochmal mit so 7 Tagen Abstand dann draufblicken. Die nächste Folge kommt natürlich erst am Dienstag. Das Relegationsspiel wird abgewartet, das ist natürlich klar. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen detaillierter nochmal über diese Erlebnisse sprechen, wenn wir die ein bisschen verarbeitet haben. Und dann bin ich gespannt, wie frisch deine Erlebnisse sind, die du dann zu berichten hast.
Ja, du meinst, ob ich hier im Podcast vor Freude oder vor Trauer in Tränen
Also
ausbrechen muss, ja.
entweder beginnt die kommende Folge mit so einem richtigen Schluchzen oder Marie grölt. Also egal was es wird, macht den Ton schon mal ein bisschen leiser am Anfang der nächsten Folge.
Ja, das denke ich auch. Und in dem Sinne würde ich dann auch sagen, genieß deinen Tag, bastel rum an deinem Tornetz und deinem Rasen und tschüss, Lena.
Tschüss und Grüße an jeden Aufsteiger.